Ich bete zu Beginn noch. Herr Jesus, danke für das Lied, das wir gerade gesungen haben. Du bist der Gott, the Lord of Angel Armies. Herr Jesus, wir können dich kennenlernen. Und ich möchte bitten, dass das heute bei der Predigt, dass das passiert, dass wir dich noch besser kennenlernen oder erstmalig kennenlernen. Ich möchte bitten, dass durch dein Wort du dich uns zeigst und dass du unsere Herzen aufmachst, dass wir verstehen, was du durch dein Wort zu uns redest. Amen. Wie es die Folie schon sagt, wir sind mitten im Hosea und ziemlich genau in der Mitte. Und ich habe mich während der Predigtvorbereitung ein bisschen mit der Einteilung vom Hosea beschäftigt oder wie der Hosea überhaupt aufgebaut ist. Und da gibt es so ein Muster, das sich immer wiederholt. Und zwar, das besteht aus, es gibt so einen Teil, wo Gott anklagt, also wo er sozusagen das Volk auf die Sünden aufmerksam macht. Dann gibt es einen Teil, wo er ein Urteil spricht. Und dann gibt es aber auch, und das ist dieser hoffnungsvolle Teil vom Hosea, immer wieder einen Teil, wo er über Wiederherstellung redet. Und wo wir uns im Moment befinden, ist ein relativ langer Teil der Anklage. Und das ist auch der heutige Text. Ich glaube, ich werde es halten. Okay. Genau. Der heutige Text ist ein Teil aus dieser Anklage und es geht eigentlich um ein Gerichtsverfahren. Und ihr müsst euch das irgendwie wie ein besonderes Gerichtsverfahren vorstellen, weil in diesem Gerichtsverfahren ist eine verfeindete Partei und eine liebende Partei. Und die Anklage, die muss Gott, also ich hoffe, das habt ihr alle so verstanden, dass Gott die liebende Partei ist und dass sein Volk die Partei ist, die sich von ihm entfernen möchte. Und Gott muss diese Anklage vorbringen, da Gott gerecht und heilig ist und da ihm sein Volk untreu geworden ist. Sein Volk, das er liebt und das er herausgerufen hat, das hält sich nicht an seine Ordnungen. Es glaubt nicht seinen gnädigen Verheißungen und das ist genau dieser Schwerpunkt im Hosea, es hat den Ehebund mit Gott gebrochen. Und der Abschnitt, den wir heute lesen, der zeigt uns irgendwie die Sündhaftigkeit, die aus der Loslösung von Gott erfolgt. Also die Sündhaftigkeit ist Erfolge der Sünde sozusagen. Es ist ein Rabbit Hole, in das man reinfällt und immer tiefer reinkommt. Und es zeigt auch die Bosheit Gott gegenüber, die das Volk hat. Aber bevor wir jetzt uns quasi zu viel theoretisch damit beschäftigen, möchte ich aus dem Hosea vorlesen. Das ist Kapitel 7 und ich möchte euch bitten, dass ihr aufsteht, während ich Gottes Wort vorlese. Wenn ich Israel heilen will, so offenbart sich Ephraims Schuld und die Übel Samarias. Denn sie verüben Betrug und der Dieb dringt ein und Räuberbanden plündern draußen. Und sie bedenken nicht in ihrem Herzen, dass ich an all ihre Bosheit gedenke. Nun aber haben ihre bösen Taten sie umstellt. Sie sind vor meinem Angesicht offenbar. Durch ihre Bosheit erfreuen sie den König und durch ihre Lügen die Fürsten. Sie alle sind Ehebrecher. Sie gleichen einem Ofen, welcher vom Bäcker angeheizt wurde, der das Schüren nach dem Kneten des Teiges nur so lange unterlässt, bis er ganz durchsäuert ist. Am Festtag unseres Königs sind die Fürsten fieberkrank geworden vom Wein. Er hat seine Hand den Spöttern gereicht. Denn sie haben ihr Herz in ihrer Hinterlist einem Ofen gleichgemacht. Ihr Bäcker schläft die ganze Nacht. Am Morgen brennt er der Ofen, lichterloh. Sie glühen wie ein Ofen und verzehren ihre Richter. Alle ihre Könige sind gefallen. Keiner von ihnen ruft mich an. Ephraim hat sich mit den anderen Völkern vermischt. Ephraim ist wie ein Kuchen, den man nicht umgewendet hat. Fremde haben seine Kraft verzehrt und er erkennt es nicht. Sein Haupthaar ist mit Grau gesprenkelt und er erkennt es nicht. Wie wohl aber Israel stolz sich als Zeuge gegen ihn erhebt, sind sie doch nicht zu dem Herrn, ihrem Gott, umgekehrt und haben ihn trotz alledem nicht gesucht, sondern Ephraim hat sich benommen wie eine einfältige Taube, ohne Verstand. Ägypten haben sie herbeigerufen, nach Assyrien sind sie gelaufen. Wohin sie aber auch gehen, breite ich mein Netz über sie aus. Ich ziehe sie wie Vögel vom Himmel herunter und züchtige sie, wie es ihrer Gemeinde verkündet worden ist. Wehe ihnen, dass sie von mir weggeflohen sind. Verderben komme über sie, dass sie von mir abgefallen sind. Ich möchte sie erlösen, aber sie reden Lügen gegen mich. Und sie rufen nicht von Herzen zu mir, sondern jammern auf ihren Lagern. Wegen Korn und Most laufen sie zusammen, von mir aber weichen sie ab. Und ich lehrte und stärkte doch ihren Arm, aber sie ersinnen Böses gegen mich. Sie wenden sich wohl um, aber nicht nach oben. Sie sind wie ein trügerischer Bogen, ihre Fürsten sollen durchs Schwert fallen, wegen ihrer trotzigen Reden. Das wird ihnen Spott eintragen im Lande Ägypten. Setzt euch bitte wieder. Der Text, den der Hosea da aufgeschrieben hat, der besteht im Prinzip aus vier Bildern, die für mich nicht von Anfang an ganz einfach greifbar waren. Er redet von einem brennenden Ofen, von einem nicht gewendeten Kuchen, von einer einfältigen Taube und von trügerischem Bogen. Bevor wir uns anschauen, was diese Bilder bedeuten und was er mit denen sagen möchte, gehen wir aber auf die Verse 1, 2 und 3 kurz ein. Und da macht im Prinzip der Hosea deutlich, dass das Volk eigentlich so lebt, als ob sie es gar nicht interessieren würde, wie Gott über sie denkt. Oder ob es vielleicht gar nicht sieht, wie sie leben. Auf jeden Fall, ihr Handeln ist so, als würde Gott das gar nicht mitbekommen. Aus der letzten Predigt wissen wir, dass die Liebe, die das Volk Gott gegenüber hat, sich so verhält wie ein Tau in der Früh. Sobald ein bisschen die Sonne aufkommt, ist der schon weg. Und so ähnlich verhält sich die Liebe, die das Volk Gott gegenüber hat. Und was sie dann machen, ist, sie opfern, aber an diesen Opfer hat Gott gar kein Interesse. Er hat an Liebe Interesse. Er hat Interesse an Gottes Erkenntnis und nicht an irgendwelchen Opfern, mit denen sie vielleicht ihn so ein bisschen manipulieren wollen, dass er ja vielleicht ihnen gnädig gesonnen ist. Gott ist die absolute Liebe. Gott hat schon geliebt, bevor es überhaupt Menschen gab. Gott, der Vater, hat perfekt Gott, den Sohn und Gott, den Heiligen Geist geliebt. Und Gott, der Sohn, perfekt Gott, den Vater und Gott, den Heiligen Geist. Und Gott, der Heilige Geist, den Vater und den Sohn. Die haben in ihrer Dreieinigkeit die perfekte Liebe gehabt. Die ist nicht erst entstanden, als die Menschen gekommen sind, sondern die ist ewig. Und diese ewige und reine Liebe ist der Maßstab und das Vorbild für das, wie Gott möchte, dass wir ihn lieben. Und deswegen betont der Hosea da in diesem Vers die Wichtigkeit von der Gotteserkenntnis. Erst wenn das Volk Gott sucht und Gott erkennt, wird begreifen können, wie sehr Gott liebt. Und dann wird es auch verstehen, dass es nicht darum geht, Gott einfach mit irgendwelchen Opfern irgendwie zu besänftigen, sondern dass Gott in seiner Liebe das Volk liebt und eine Sehnsucht nach ihnen hat, die Beziehung möchte, das Volk retten möchte, das Volk heilen möchte, das Volk heilig machen möchte. Und auf diese Liebe, die Gott dem Volk gegenüber zeigt, kann das Volk eigentlich nur so antworten, wie wir es im Lukas lesen, wo Jesus sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken und deinen Nächsten wie dich selbst. Diese Liebe ist die Liebe, die Gott erwartet. Das ist die äußerste Liebe ihm gegenüber und auch die äußerste Liebe dem Nächsten gegenüber. So, jetzt schauen wir uns diese Bilder mal an. Und das erste Bild ist dieser brennende Ofen. In diesem Abschnitt habe ich versucht, farblich so ein bisschen zu kennzeichnen, was die ganzen sozusagen Verfehlungen sind, die das Volk hat, dass wir ein bisschen verstehen, was es mit diesem brennenden Ofen auf sich hat. Und diese Verfehlungen, von denen da die Rede ist, sind unter anderem Ehebruch, Sauferei, wenn es überhaupt ein Wort ist, jetzt wo ich es so laut sage, aber halt, wenn man sich betrinkt, Hinterlistigkeit und Widerstand gegen die von Gott eingesetzten Ordnungen. Und ganz am Schluss in dem Vers sagt er, es gibt niemanden im Volk, der sich zu Gott wendet. Das Volk ertränkt lieber ihren Kummer im Alkohol oder lenkt sich mit sexuellen Vergnügungen ab. Sie sind hinterlistig, sie suchen ihren eigenen Vorteil. Aber keiner liebt Gott, keiner wendet sich zu ihm. Das ist dieses Bild von diesem Ofen. Was hat es mit dem Kuchen auf sich, der nicht gewendet wird? Da wieder ähnlich wieder farblich hervorgehoben, was die Anklagepunkte sind, die im Zusammenhang mit diesem Kuchen der Hosea erwähnt. Und zwar, das scheint ein Bild dafür zu sein, dass sich das Volk auf andere Völker einlässt und sich von ihnen abhängig macht. Das Volk Gottes, das eigentlich ganz aus seiner Liebe, aus seiner Fürsorge heraus existiert, das herausgerufen wurde aus der Sklaverei, das befreit worden ist, um Gott anzubeten in der Wüste. Das Volk sucht sich jetzt irgendwelche Bündnisse und lässt sich auf andere Völker ein, aber sie profitieren nicht einmal davon. Die Fremden, steht da, verzehren die Kraft Israels und Israel erkennt es nicht einmal. Sie erkennen nicht, dass sie von den Fremden irgendwie ausgesaugt werden, aber offensichtlich hat Gott in seiner Gnade sie ihren Stolz spüren lassen, wahrscheinlich ihren Nationalstolz als Volk Israel, aber selbst der Stolz hat sie nicht dazu geführt, dass sie wieder umkehren zu Gott zurück, sondern sie sind ganz bewusst in diese Partnerschaften mit den anderen Völkern eingegangen. Sie sind lieber zu den Völkern gegangen als zu ihrem Herrn. Sie haben sich nicht zu Gott umgewandt, um ihn zu suchen, um ihn zu erkennen, um ihn zu lieben, so wie wir es vorher gehört haben. Jetzt ist es auch hin. Kannst du mal klicken, bitte? Genau. Das dritte Bild ist die einfältige Taube. Und bei dem Bild geht der Hosea dorthin, dass er im Prinzip das Bild von vorher aufgreift und noch ein bisschen vertieft. Was sind bei der einfältigen Taube die Punkte, die er kritisiert? Damals zu der Zeit hat es zwei Supermächte gegeben. Das eine war Ägypten, das andere war Assyrien. Und Israel hat sich mit diesen beiden Supermächten verbünden wollen, um Schutz und Sicherheit zu erhalten. Was hat es mit der Taube zu tun? Eine Taube, die hat keine Ahnung, also zumindest eine einfältige Taube nicht. Ich bin kein Ornithologe, vielleicht gibt es gescheite Tauben auch. Aber wir haben eine einfältige Taube. Eine einfältige Taube hat keine Ahnung, wo sie hingehört, wer ihr hilft, von wem sie sich Rettung erwarten soll. Und genau so orientierungslos, wie dieses Vögelchen da herumflattert, einmal zum einen Ast, einmal zum anderen Ast, genauso orientierungslos verhält sich das Volk Israel. Statt zu Gott zurückzukehren, ihn zu suchen, fliegt Israel dorthin, wo es sich am ehesten Hilfe erhofft, bei diesen Supermächten. Sie sind vor Gott weggelaufen und geflohen. Sie sind von ihm abgefallen. Das sind lauter Zitate aus der Textstelle. Sie reden Lügen über Gott. Sie rufen nicht von Herzen nach ihm. Sie jammern auf ihren Lagern, sie weichen von ihm ab und sie ersinnen Böses gegen ihn. Vorher habe ich euch schon kurz von dieser Halbherzigkeit da beim Opfern erzählt. Und dieses Bild der Halbherzigkeit, das sieht man jetzt auch da wieder. Weil sie suchen auch jetzt nicht mit ganzem Herzen nach Gott. Sie jammern zwar, Gott hat scheinbar irgendetwas zugelassen, was für sie jammerwürdig war. Sie jammern zwar, vielleicht beten sie ein bisschen zu ihm, aber sie rufen nicht von ganzem Herzen zu ihm. Und wie verhält sich Gott in dieser Situation? Er sagt, er breitet ein Netz über ihnen aus. Stellt euch das so vor, die fliegen dahin und auf einmal kommt dieses Netz über die Vögel und dann steht da, um sie herunterzuziehen und sie zu züchtigen. Also er möchte es gar nicht zulassen, dass es so weit kommt, dass sie wegfliegen. Er möchte sie wieder zu sich ziehen. Er möchte sie züchtigen im Sinn von sie erziehen, dass sie ihn kennenlernen, dass sie ihn suchen, dass sie ihn lieben. Er möchte sie erlösen und ihren Arm stärken, steht da. Sie sind auf der Suche nach Sicherheit bei diesen Supermächten. Er sagt, kommt zu mir. Aber Gott holt sie runter auf den Boden der Tatsachen. Er möchte nicht, dass sie eben dort ihre Sicherheit suchen, sondern bei ihm. Und wie verhält sich das Volk? Er züchtigt sie und möchte sie erlösen und sie reden Lügen über ihn. Und sie ersinnen Böses gegen ihn. Und was man da sieht, ist, wie die Sünde immer weitere Kreise zieht. Sie lösen sich von ihrem Gott los. Und am Anfang haben sie in den ersten Bildern, da haben sie einfach mal Allianzen geschmiedet. Jetzt ist es aber schon so, dass sie wirklich Böses über Gott reden. Sie lügen über Gott. Genau, und der trügerische Bogen, der greift dieses vorige Bild nochmal auf. Dieses Wort trügerisch, das da verwendet wird, das hat einen Zusammenhang von der Bedeutung her mit Inkompetenz. Also da ist von einem inkompetenten Bogen die Rede, beziehungsweise von jemand, der einen Bogen nicht richtig führen kann. Und so ein Bogen, der inkompetent geführt wird, der ist im Krieg gefährlich, weil er auf das falsche Ziel ausgerichtet ist. Und genauso ist das Volk fixiert auf die falschen Dinge. Im Zusammenhang mit dieser Taube, die fliegt hin und her ziellos und sie wendet sich nicht zu Gott zu. Und wie dieser inkompetente Bogen, der wendet sich auch hin und her, aber es steht drin, aber nicht nach oben. Also dieser Bogen, der ist auch nicht auf Gott ausgerichtet, der hat das Ziel komplett aus den Augen verloren. Und das ist die Beschreibung von dem Volk, die ziellos, orientierungslos wie dieser Vogel unterwegs sind, sich Hilfe suchen, überall nur nicht bei ihrem Gott, der sie liebt. Und Gott sorgt dafür, dass statt der erhofften Hilfe sie nur Spott bekommen. Und er lässt es zu, dass die Fürsten durchs Schwert fallen werden. Das sind diese vier Bilder. Was haben diese vier Bilder gemeinsam? Der brennende Ofen, da ist in Vers 7 der Ausruf Gottes erwähnt, keiner ruft mich an. Der nicht gewendete Kuchen, in Vers 10, sie sind doch nicht zu ihrem Herrn, ihrem Gott umgekehrt und haben ihn trotz alledem nicht gesucht. Die einfältige Taube, sie rufen nicht von Herzen zu mir, in Vers 14. Und der trügerische Bogen, sie wenden sich nicht nach oben. All diese Bilder haben als gemeinsamen Nenner dieses nicht auf Gott ausgerichtet sein, dieses von ihm wegwollen, dieses nicht zu ihm zurückkehren, nicht ihn um Hilfe anrufen. Da sehen wir nochmal diese ganzen Punkte. Und was, wogegen sie sich so versündigen, wenn wir diese Punkte anschauen, ist das erste Gebot. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und wo steht das Volk Israel? Die sind auf der Suche nach Sicherheit, nach Halt, nach Allianzen, nach allem Möglichen neben Gott. Sie laufen nicht zu ihm, sie haben andere Götter neben ihm. Und die Folge von ihrem Verhalten, und das haben wir auch in dem Text gesehen, ist, dass die Untreue Gott gegenüber folgende Probleme hervorruft. Und zwar, es gibt persönliche, zwischenmenschliche Probleme und Probleme direkt in der Beziehung zu Gott. Und die konkreten Folgen davon sind Ehebruch, Alkoholsucht, Betrug, Widerstand gegen Gottes Ordnung, über Gott Lügen erzählen, Böses gegen Gott ersinnen. Die Folge ist also die Folge von so einem Leben, das in dem das gelebt wird, nicht auf Gott ausgerichtet, sondern an ihm vorbei. Ist, dass das Volk gar nicht mehr bedenkt, dass Gott ihre Sündhaftigkeit und ihre Bosheit überhaupt sieht. Und die Sünde führt dazu, dass sie immer tiefer in die Sünde reinkommen. Die Sünde höhlt sie aus, die Sünde entmenschlicht sie, sie trennt von Gott und sie entstellt uns Menschen, wie so eine groteske Fratze im Prinzip. Gott hat uns in seinem Ebenbild geschaffen und wir sind durch die Sünde komplett verunstaltet. Man erkennt in uns nicht mehr ihn, sondern wir sind durch die Sünde aus diesem Ebenbild entstellt worden. In unserem Leben lässt Gott, genauso wie das im Leben vom Volk Israel war, immer wieder schwierige Lebenssituationen zu. Und wie in diesem Bild von der Taube ist es auch bei uns so, dass er diese Situationen zulässt, um uns zu erziehen und uns wieder zu ihm zurückzuziehen. Dieses Thema greift auch zum Beispiel Hebräer auf in Hebräer 12. Aber was könnten solche Situationen in unserem Leben sein? Ich liste ein paar auf, aber ich möchte euch bitten, dass ihr mal in euer Leben jetzt wirklich reinschaut und schaut, wo sind Schwierigkeiten da, wo bei euch vielleicht ein großes Fragezeichen daneben steht, warum lässt Gott das zu? Vielleicht Krankheiten, vielleicht finanzielle Schwierigkeiten, vielleicht Nöte in Ehe und Familie, Druck in der Arbeit, vielleicht ausgegrenzt sein in der Schule oder Nachbarschaft, vielleicht Angst vor der Zukunft oder psychische Probleme. Einige von diesen Situationen sind vielleicht direkte Folgen von Sünde und andere sind vielleicht Situationen, wo Gott in uns am Erziehen ist, wo er uns zeigt, schaut mal, da ist euer Bogen aufs falsche Ziel ausgerichtet. Da seid ihr nicht auf mich ausgerichtet. Was lernen wir aus dem heutigen Text über Gott? Über die Beziehung, die Gott mit seinem Volk haben möchte. Gott möchte, dass sein Volk ihn von ganzem Herzen anruft. Nicht halbherzig, nicht scheinbar, sondern von ganzem Herzen. Gott will, dass wir bei ihm unsere Sicherheit suchen. Nicht bei irgendwelchen Allianzen oder Versicherungen oder wo immer ihr eure Sicherheit sucht, sondern bei Gott. Gott will, dass wir bei ihm die Heilung von unserer Sündhaftigkeit suchen und nicht durch Lügen oder Verdrängen so tun, als wäre da gar nichts, sondern dass das, was Gott uns zeigt, dass wir das anschauen, dass wir von ihm geheilt werden und nicht so tun müssen, als wären wir schon heil. Gott will, dass wir in unseren Schwierigkeiten zu ihm umkehren. Und sein Ziel ist es und sein Geschenk an uns ist es, wenn wir ihn erkennen können, wenn wir Gott erkennen können, wenn wir diese Gotteserkenntnis, wenn die immer größer wird. Da nochmal der Vers, denn an Liebe habe ich wohlgefallen und nicht am Opfer, an der Gotteserkenntnis mehr als am Brandopfern. So halbherzige Opfer, die interessieren ihn nicht. Vielleicht schnell mal ein Gebet gesprochen, halbherziges. Vielleicht Geld spenden, um ein bisschen sich dann so zu fühlen, als hätten wir jetzt irgendwie vielleicht etwas getan, wo Gott uns jetzt was schuldet. Was ist dieses halbherzige Opfer bei dir? Wo merkst du, dass du Gott gegenüber irgendetwas tun musst oder tun möchtest, dass er dir wohlgesonnen ist? Was er von uns möchte, ist, dass wir ihn, den liebenden Gott, den gnädigen und barmherzigen Gott, den gerechten und den heiligen Gott erkennen. Diese Gotteserkenntnis. Und je mehr wir ihn erkennen, wie er liebt, desto mehr können wir ihn auch lieben. Und je mehr wir ihn lieben, desto mehr können wir uns selber loslassen, weil wir wissen, er liebt uns. Und je mehr wir uns loslassen können, desto mehr können wir auch unsere Nächsten lieben. Das ist das, wozu Jesus uns auffordert, wenn da steht, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft, mit deinem ganzen Denken und deinen Nächsten wie dich selbst. So möchte Gott, dass wir ihn lieben, unseren Nächsten lieben. Das ist sein Gebot, das er uns gegeben hat. Die Anklage, die Gott gegen sein Volk gerichtet hat und von der wir heute gelesen haben, das ist auch die Anklage, die Gott uns gegenüber ausstellen muss. Wir lieben Gott auch nicht so, wie wir ihn lieben sollten. Aber Gott liebt uns. Als Jesus, Gott der Sohn, auf der Erde gelebt hat, hat er alle Gebote befolgt. Er hat den Vater und den Heiligen Geist mit ganzer Kraft und mit ganzem Denken geliebt. Er hat seine Nächsten, das sind wie er für dir gestorben ist, mit ganzer Kraft geliebt. Er hat Gott, den Vater, vollständig erkannt. Er hat immer zu jeder Zeit genau das getan, was der Vater von ihm wollte. Genau das, was wir gesehen haben, was das Volk nicht getan hat und was auch wir nicht in der Lage sind zu tun. Genau das hat Jesus in seinem Leben getan. Und oft denkt man, dass es für ihn wahrscheinlich relativ entspannt war, das so zu tun, weil er ist ja Gott, er macht alles richtig. Lesen wir dazu Hebräer 5, die Verse 7 und 8. Da steht, dieser Jesus hat in den Tagen seines Fleisches sowohl Bitten als auch Flehen mit lautem Rufen und Tränen dem dargebracht, der ihn aus dem Tode retten konnte, und ist auch erhört worden, um seiner Gottesfurcht willen. Und obwohl er Sohn war, hat er doch an dem, was er litt, den Gehorsam erlernt. Jesus war immer gehorsam, aber das war für ihn nicht einfach so eine Leichtigkeit. Als Gott kann er nicht sündigen. Als Mensch ist er der Versuchung der Sünde volles Programm ausgesetzt gewesen. Und wie wir da lesen, ich lese es einfach nochmal. Dieser hat in den Tagen seines Fleisches sowohl Bitten als auch Flehen mit lautem Rufen und Tränen dem dargebracht, den aus dem Tod retten konnte. Es war für ihn ein Kampf unter Tränen. Ich stelle mir diese 40 Tage in der Wüste, wo er war, als Kampf vor, wo er Gott gehorsam war, dem Vater, wo er sich nicht vom Teufel versuchen hat lassen und wo der Teufel ihn bombardiert hat und er der Sünde widerstanden ist mit lautem Rufen und Tränen. Oder am Kreuz, wie wir wissen, wie er vorher im Garten war und noch gefragt hat, den Vater, ob es irgendwie eine Möglichkeit gibt, den Kelch an ihm vorbeiziehen zu lassen. Obwohl er Sohn war, hat er doch an dem, was er litt, den Gehorsam gelernt. Jesus hat genau das getan, was Gott uns in der Anklage vorwirft, was wir nicht getan haben und nicht tun können. Jesus hat Gott gesucht, sowohl Bitten als auch Flehen, mit lauten Rufen und Tränen. So hat Jesus Gott gesucht. Jesus hat in seinem Leben gehorsam lernen müssen und hat es aber immer zum richtigen Zeitpunkt gekonnt. Also das ist nicht so zu verstehen, dass er ungehorsam war, aber er hat in seinem Leben das lernen müssen, als Mensch. Aber er hat diesen Kampf, den er da gekämpft hat unter Tränen, während seines Lebens und während seines Sterbens, den hat er für uns gekämpft. Dort, wo wir versagen, dort, wo wir Gott nicht gehorsam sind, da war er für uns gehorsam. Da, wo wir unsere Hoffnung auf den anderen richten und in uns, wo wir Sicherheit außerhalb von Gott suchen, da hat er mit lautem Rufen und Tränen Sicherheit bei Gott gesucht. Jesus hat für uns die wahre Gotteserkenntnis und die wahre Gottesfurcht gelebt. Und am Kreuz bietet uns Jesus nicht nur die Vergebung für unsere Schuld an, die er uns anbietet als das perfekte Lamm Gottes. Er tauscht aus sein Leben, das er gelebt hat, sein sündloses Leben gegen unser sündiges Leben ein. Der Gehorsam, den er erkämpft hat, der wird uns angerechnet. Die guten Werke, die er gelebt hat, die hat er für uns geleistet, damit wir damit vor Gott nicht nur sündlos dastehen, sondern dass wir auch seine Werke angerechnet bekommen. In Offenbarung 22,14 steht, glückselig sind, die seine Gebote tun, damit sie Anrecht haben an dem Baum des Lebens und durch die Tore in die Stadt eingehen können. Das hat Jesus für uns gemacht. Er hat diese Werke getan. Dort, wo wir nicht diese Werke alle tun können, Jesus hat sie für uns getan. Und sein Leben, das, was er getan hat, wird uns angerechnet. Und das dürfen wir im Abendmahl jetzt gemeinsam feiern. Und ich möchte dich bitten, dass du das Abendmahl nur dann mitfeierst, wenn du verstanden hast, dass sein Leben und sein Tod für dich notwendig sind, damit du vor Gott gerecht bist. Das ist das, was wir im Abendmahl feiern, dass Jesus durch seinen Tod uns gerecht gemacht hat. Und das Abendmahl macht keinen Sinn für jemanden, der das nicht zutiefst glauben kann und bejahen kann. Deswegen feier nur mit, wenn du das zutiefst glaubst. Wenn du weißt, dass deine Schuld vergeben ist, weil er schuldlos für dich gestorben ist. Es macht dich nicht rein, dass du dich vielleicht für einen guten Menschen hältst, der nicht allzu viel schlimme Sachen gemacht hat, sondern es macht dich rein, dass Jesus für dich gestorben ist und dass er für dich bezahlt hat. Und was wir da sehen, ist, dass Jesus die wahre perfekte Liebe mit dem wahren perfekten Opfer verbindet. Ist das der Film? Okay, Folie ist vorbei. Dieser Vers, Gott möchte nicht unsere Opfer, sondern er möchte unsere Liebe. Er möchte, dass wir ihn erkennen. Und das ist das, was Jesus verbindet, die perfekte Liebe mit dem perfekten Opfer. Und an diesem Opfer, das Jesus gebracht hat, an dem hat Gott wohlgefallen. Wenn wir jetzt das Abendmahl miteinander feiern, dann möchte ich, dass wir an das denken, wer ist unsere Hoffnung, wer ist unsere Rettung, auf wen ist unser Bogen ausgerichtet, wo holen wir uns Halt, bei wem bergen wir uns. Und ich möchte vorlesen aus 1. Korinther 11, die Verse 23 bis 26. Da schreibt Paulus, denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, nämlich dass der Herr Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, Brot nahm und dankte und es brach und sprach, nehmt, esst, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Und das möchte ich, dass wir das jetzt gemeinsam tun. Ich werde für das Brot danken. Ich hoffe, es kommen dann einige vor, die mithelfen, austeilen. Und während wir gemeinsam das Abendmahl feiern, hat jeder die Möglichkeit, Jesus dafür Danke zu sagen, was er für uns unter Tränen im Kämpfen errungen hat. Dass wir heil sind und gereinigt sind und geheiligt sind, weil er uns so gemacht hat. Herr Jesus, du hast am Kreuz deinen Körper für uns hingegeben, dein Leib ist zerbrochen. Das ist das, was wir im Abendmahl jetzt feiern, da wo wir das Brot gemeinsam essen und daran denken, wie du das eingesetzt hast, damals mit deinen Jüngern. Herr Jesus, wir kommen, glaube ich, Schritt für Schritt immer nur ein bisschen näher, dass wir begreifen können, was du für uns getan hast. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du für uns das Leben gelebt hast, das wir nicht leben können, damit wir die Ewigkeit bei dir haben, die wir ohne dich nicht haben hätten können. Danke, Jesus. Amen.